Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Der Lehrkräftemangel in Deutschland ist und bleibt auch in den kommenden Jahren ein Problem. Ein Ansatz, dem entgegenzuwirken, den Zugang zum Beruf des Lehrers oder der Lehrerin flexibler gestalten, durch einen vereinfachten Quereinstieg. Welche Möglichkeiten es dafür gibt und welche Perspektiven die Einführung von speziellen Studiengängen für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger bieten, darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. Ich bin Tobias Schlemper. Hallo. Wer in Anführungszeichen nur mit einem fachbezogenen Studium, aber ohne klassisches Lehramtsstudium in den Beruf der Lehrerin oder des Lehrers einsteigen will, steht oft vor der Hürde von nachträglichen Prüfungen und zusätzlichen Qualifikationen, die erworben werden müssen. Und die sind überall anders geregelt. In Niedersachsen soll dafür jetzt mehr Struktur geschaffen werden und ein Masterstudiengang für den Quereinstieg ins Haupt- und Realschullehramt angeboten werden. Mein Kollege Bastian Brandrau berichtet.
Wie bekommen wir ausreichend Lehrkräfte in die Schulen? Diese Frage begleitet auch die niedersächsische Kultusministerin Julia Willi-Hamburg seit ihrem Amtsantritt vor gut 4 Jahren. Besonders groß, sagt die Grünen-Politikerin, sei der Mangel im Flächenland Niedersachsen in ländlichen Regionen.
Unsere Hauptreal- und Oberschulen sind besonders schlecht versorgt und wir kriegen auch die Studienplätze an der Stelle nicht ausgelastet. Das heißt, wir haben hier einen eklatanten Bedarf und einen großen Mangel.
Gesucht werden deshalb Menschen, die den Quereinstieg ins Lehramt wollen, also ohne den klassischen und stark formalisierten Weg über Lehramtsstudium, Referendariat in der Schule zu unterrichten.
Es gibt Studierende, die beginnen ihren Bachelor und merken dann, dass sie vielleicht doch lieber Lehrerin oder Lehrer werden wollen. Und genau die adressiert dieser Master, weil sie können über diesen Master dann tatsächlich doch noch Lehrerin oder Lehrer werden.
Den Quereinstieg zu gestalten ist meist eine große Herausforderung. Für Behörden, für Kollegien, für Schülerinnen und Schüler und für die Interessierten selbst. Hinzu kommt, in der Praxis ist der Quereinstieg sehr unterschiedlich geregelt, je nach Schulform, Studien- oder Unterrichtsfächern oder Bundesland. Für diejenigen, die einen Bachelorabschluss haben, in der Regel mit einem Fach, soll es in Niedersachsen mit dem neuen Master einfacher werden, sagt Falko Moors, Minister für Wissenschaft und Kultur von der SPD.
Wir werden sehr individuell gucken, was bringen die Personen mit, um dann eben genau auch sehr individuell am Ende diesen Master zusammenzustellen. Aber das Tolle ist, am Ende kann ich vollwertige Lehrkraft werden. Es gibt keinen Unterschied. Ich bin voll ausgebildet, auch wenn ich bisher die Voraussetzungen so am Anfang noch nicht mitgebracht habe.
Denn am Ende eines 2-jährigen Programms steht ein vollwertiger Master of Education. Der ermöglicht es, den Vorbereitungsdienst, in vielen Ländern auch Referendariat genannt, für das Haupt- und Realschullehramt zu beginnen. Und das, ohne mit dem Ziellehramt ins Studium gestartet zu sein. In vielen europäischen Ländern ist das so üblich, aber in Deutschland nach wie vor eine Besonderheit. Für die Umsetzung an den Hochschulen wird unter anderem Jürgen Sander zuständig sein.
Wir haben alle in den Gesprächen Abstriche machen müssen von unseren ursprünglichen Ideen, die wir so hatten. Das ist aber gelungen. Alle haben sich ein bisschen bewegt und alle beteiligen sich auch.
Sander wird zum Wintersemester an der Universität Hildesheim die ersten Studierenden im Pilotprojekt zum Quereinstiegsmaster begrüßen. Er lehrt dort und ist außerdem Vorsitzender des Niedersächsischen Verbundes zur Lehrkräftebildung. 50 Studienplätze wird es ab dem Sommersemester 2027 in Hildesheim und Lüneburg geben. Ein vorgeschaltetes Brückenprogramm soll diejenigen, die die formalen Voraussetzungen nicht erfüllen, auf den Master vorbereiten. Universitäten, Wissenschafts- und Kultusministerium hätten eine gute gemeinsame Lösung gefunden, zeigt sich Sander einig mit dem Minister für Wissenschaft und Kultur, Falko Moors. Das Angebot, betont Moors, richte sich dabei nicht nur an diejenigen, die gerade noch studieren oder ihren Bachelor machen.
Es können die sein, die gerade im Studium sind, mit einem Fach im Bachelor studieren, zum Beispiel Englisch, Chemie, Bio, wie auch immer. Es können aber auch diejenigen sein, die heute schon im Beruf stehen, als Informatikerin, Informatiker oder auch Chemiker und sich entscheiden, ich hatte bisher eigentlich nie das Ziel, Lehramt zu studieren, aber jetzt möchte ich doch in die Schule gehen und Lehrkraft werden.
Im neuen Masterstudiengang soll dann insbesondere ein zweites Fach wissenschaftlich erarbeitet werden. Inhalte sind auch Fachdidaktik, Bildungswissenschaften und schulpraktische Anteile. Mit dem Master trägt Niedersachsen einem Beschluss der Kultusministerkonferenz von 2024 Rechnung. Der hatte erstmals bundesweit einheitliche Standards für den Weg ins Lehramt festgelegt. Ziel ist es, dem Lehrkräftemangel zu begegnen. Ob das mit dem neuen Master in Niedersachsen klappt, bezweifelt die oppositionelle CDU im Landtag. Der Verband Niedersächsische Lehrkräfte VNL sieht die Einführung des Masters als Zeichen, wie angespannt die Personalsituation an den Schulen inzwischen sei. Quereinstieg könne kurzfristig helfen, löse jedoch nicht die eigentlichen Ursachen des Lehrermangels, schlechte Arbeitsbedingungen und enorme Belastungen.
Der Quereinstieg, also ein nachgeholter Abschluss im pädagogischen Bereich. Das ist eine Möglichkeit, dem Lehrkräftemangel zu begegnen. Das wollen wir jetzt nochmal vertiefen mit einem, der sich mit den Einsatzbedingungen für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger beschäftigt, und zwar mit Erik Richter. Er ist Professor für Schulpädagogik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und ich wollte von ihm wissen, welche Möglichkeiten für den Quereinstieg gibt es denn?
Also ganz klassisch gibt es den Quereinstieg in den Vorbereitungsdienst, also in das Referendariat. Das steht Personen offen, die eben einen Masterabschluss haben in einem schulbezogenen Fach. Und seit einigen Jahren gibt es auch die Möglichkeit des sogenannten Q-Masters, also des Quereinstieg-Masters. Berlin hat damit zum Beispiel vor einigen Jahren angefangen. Und die Besonderheit ist hier, dass diese Q-Master-Studiengänge Personen offenstehen, die einen beliebigen Bachelorabschluss haben und sich dann entschieden haben, doch noch auf Lehramt studieren zu wollen, aber dann direkt in den Lehramtsmaster einsteigen können.
Inwieweit spielt denn bei den Möglichkeiten für einen Quereinstieg auch die gewählte Schulform, die Fachrichtung oder das Bundesland für die Interessierten eine Rolle? Das wird ja wahrscheinlich alles unterschiedlich geregelt sein.
Ja, das ist ja unterschiedlich. Also zum einen muss man erstmal sagen, dass es diese Q-Master-Studiengänge gar nicht in allen Bundesländern gibt. Wie gesagt, in Berlin ist das möglich und jetzt zukünftig auch in Niedersachsen. In anderen Bundesländern, beispielsweise in Bayern, ist das nicht möglich. Und dann hängt es immer auch davon ab, an welcher Universität man studiert. Also beispielsweise an der HU Berlin. Dort kann man einen Q-Master-Studiengang im Bereich Grundschule absolvieren. Und wenn man jetzt beispielsweise an eine andere Schulform wollen würde, dann müsste man gegebenenfalls sich eine andere Universität suchen. Also nicht alle Universitäten halten immer alle Studiengänge vor.
Welche weiteren Hürden gibt es denn für Interessierte an einem Quereinstieg zu überwinden? Ich denke an vorzuweisende Qualifikationen, Fachkenntnisse, die nachgeholt werden müssen, auch vielleicht ein zweites Unterrichtsfach und eben die pädagogischen Kenntnisse, die im Zweifelsfall noch fehlen.
Das Tolle an diesen Q-Master-Studiengängen ist, dass sie erstmal ziemlich niedrigschwellig sind. Also sobald man einen Bachelor hat, kann man sich für diesen Q-Master-Studiengang bewerben. Jetzt kann es natürlich sein, dass man vorher natürlich entsprechend keine pädagogische Vorqualifizierung hat. Und diese Qualifizierung kann nachgeholt werden. Also zum Beispiel in Niedersachsen sind Brückenprogramme vorgesehen. Auch in Berlin gibt es entsprechende Vorbereitungskurse, damit man dann halt ohne Lücken in diesen Q-Master-Studiengang reinstarten kann und dann entsprechend dort auch eine Ausbildung in zwei Fächern bekommen kann, die dann eine Grundlage dafür darstellt, dass man dann auch regulär in den Vorbereitungsdienst gehen kann und dann eine regulär ausgebildete Lehrkraft am Ende ist.
Haben Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger denn tatsächlich wegen des Lehrermangels auf dem Arbeitsmarkt später gute Chancen? Oder ziehen sie dann doch im Wettbewerb mit anderen Lehrkräften, die den klassischen Weg gegangen sind, den kürzeren, weil sie eben kein klassisches Lehramtsstudium haben?
Also grundsätzlich erleben wir ja eine Zeit des Lehrkräftemangels und das wird, wenn auch nicht in allen Bundesländern und in allen Schulformen auch zukünftig so sein. Also wir werden weiterhin auch Lehrkräfte brauchen. Und das Tolle an diesen Q-Master-Angeboten ist ja, dass die Personen dann am Ende regulär ausgebildete Lehrkräfte sind. Das heißt, die unterscheiden sich dann rein formal gar nicht von denjenigen, die schon die ganz klassische Lehramtsausbildung durchlaufen haben. Und das ist ein großer Vorteil dieser Studiengänge, weil es eben diese fachgerechte Qualifizierung gibt und dann auch keine Unterschiede mehr zwischen den Personengruppen gemacht werden müssen.
Wo wir schon bei den Vorteilen sind, gibt es für Quereinsteiger ins Lehramt noch weitere, beispielsweise weil sie einfach schon einen Beruf im entsprechenden Fachbereich hatten und dort schon abseits des schulischen Kontexts Erfahrung sammeln konnten?
Es gibt tatsächlich einige Forschungsbefunde, die darauf hindeuten, dass die Personen, die sich dann für die Kuhmasterstudiengänge oder generell auch zu einem späteren Zeitpunkt für den Schuldienst entscheiden, natürlich sehr viele Kompetenzen mit in die Schule bringen, die vielleicht anderen Personen, die jetzt den klassischen Weg gewählt haben, fehlen könnten. Da fehlen uns aber noch Daten und Informationen und gleichzeitig wissen wir aber aus Studien, dass diese Kuhmasterstudierenden beispielsweise auch günstige Berufswahlmotivationen häufig aufweisen, dass sie häufig auch günstige Kompetenzprofile mitbringen und insofern sind diese Personen ganz häufig auch eine Bereicherung für Schule.
Wir haben eben im Beitrag schon von dem Modell eines eigenen Studiengangs für Quereinsteiger, diesen Q-Master in Niedersachsen gehört. Wir haben jetzt eben auch schon drüber gesprochen. Was halten Sie denn von diesem Ansatz, dass es einen eigenen Studiengang dafür geben soll?
Also ich finde das persönlich erstmal etwas, was sehr begrüßenswert ist. Seit Jahren versuchen die Universitäten, die Zahl der Lehramtsabsolvierenden zu erhöhen und das ist nur bedingt gelungen. Also müssen wir uns schon die Frage stellen, wie können wir eigentlich mehr Leuten Zugang zum Lehramt geben, sodass wir dann vielleicht auch mehr Absolventinnen und Absolventen generieren. Und diese Q-Master-Studiengänge, die ermöglichen einen Weg ins Lehramtsstudium für Personen, die vielleicht auch keinen geradlinigen Bildungsweg durchlaufen haben, die eben schon mal was anderes gemacht haben, die sich an anderen Stellen ausprobiert haben und dann jetzt aber vielleicht, weil sie auch in einer späteren Lebensphase sich schon befinden, auch schon vielleicht Kinder haben oder auch schon mal ein Einkommen hatten, jetzt nicht nochmal komplett von vorne anfangen können zu studieren, weil sie eben Miete zahlen müssen oder was auch immer. Und insofern ist das hier ein Zugang für ganz viele Personen ohne große Risiken und Nebenwirkungen, wenn man das so sagen darf.
Die Einführung dieses Studiengangs ist ja auch ein Ergebnis des Beschlusses der Kultusministerkonferenz von 2024, mit dem man eben auf den Lehrkräftemangel reagieren will. Kann dieser Ansatz denn wirklich Abhilfe schaffen und sollte weiter ausgebaut werden?
Also es gibt ja erstmal Evaluationen beispielsweise des Berliner Q-Masters, die darauf hindeuten, dass sich die Studierenden im Q-Master ähnlich entwickeln wie reguläre Lehramtsmasterstudierende. Das heißt, wir generieren hier Lehrkräfte, die genauso gut ausgebildet sind. Und vor dem Hintergrund kann man schon sagen, ja, das ist ein Format, was sich in einigen Ländern schon etabliert hat, was auch erfolgsversprechend ist. Und die Idee, darüber nachzudenken, wie wir vielleicht das Lehramt flexibilisieren können, aber es immer noch so gestalten, dass es eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung gibt, die ist im Grunde gut und hier ist aber einfach auch noch mehr Forschung nötig, um zu zeigen, wie funktionieren eigentlich alternative Professionalisierungswege.
Sagt Erik Richter, Professor für Schulpädagogik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Vielen Dank. In Nordrhein-Westfalen will die schwarz-grüne Landesregierung ein Antidiskriminierungsgesetz einführen. So wie das als erstes Berlin vor 6 Jahren und zu Beginn dieses Jahres auch das Land Rheinland-Pfalz gemacht hat. Ziel des Gesetzes ist es, Menschen vor diskriminierendem Handeln in Landeseinrichtungen zu schützen. Noch vor der Sommerpause soll das Gesetz im nordrhein-westfälischen Landtag beschlossen werden. Auch Lehrerinnen und Lehrer sind von dem Gesetz betroffen. Unser Landeskorrespondent Jonas Panning hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt.
Verena Schäffer sitzt in ihrem Büro mit Panoramablick über Düsseldorf. Viel Zeit hat die Ministerin, die unter anderem für Gleichstellung zuständig ist, nicht, sagt sie. Erst vor wenigen Monaten kam die Grünen-Politikerin ins Amt. Ihre Vorgängerin Josephine Paul war wegen der schleppenden Aufarbeitung des Terroranschlags von Solingen Anfang des Jahres zurückgetreten.
Also aus meiner Sicht profitieren alle in unserer Gesellschaft davon, wenn es keine Diskriminierung gibt.
Sagt Schäffer dem Deutschlandfunk über das Gesetz, das noch von ihrer Vorgängerin auf den Weg gebracht wurde. Wer sich bei der Wohnungssuche oder auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert fühlt, kann dagegen schon länger vorgehen. In Nordrhein-Westfalen soll das künftig auch im öffentlichen Bereich möglich sein. Immer dann, wenn Menschen auf Beamte oder Angestellte des Landes treffen, zum Beispiel bei Polizeikontrollen oder in der Schule.
Und das ist eine Schutzlücke, die das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz lässt. Deshalb gibt es in immer mehr Bundesländern die Diskussion darüber, wie man diese Schutzlücke schließen kann. Und das kann man eben über solche Landesantidiskriminierungsgesetze machen, damit eben auch auf Landesebene und insbesondere das Verhältnis zwischen Staat und Bürgerinnen und Bürgern geschützt ist.
Mit über 220.000 sind Lehrerinnen und Lehrer die größte Gruppe der Beamten und Angestellten des Landes, für die das Gesetz gelten soll. Ayla Celik ist Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen. Sie sagt, Menschen auch beim staatlichen Handeln vor Diskriminierung zu schützen, sei sinnvoll und notwendig. Noch gäbe es an manchen Stellen des Gesetzentwurfs aber offene Fragen.
Wer nimmt Beschwerden entgegen? Welche Fristen gibt es? Wie wird dokumentiert? Wer schützt Beschäftigte und Betroffene vor eventuellen Eskalationen? Und wir sagen einfach, es sollten verbindliche Standards geschaffen werden und diese transparent dargelegt werden.
Das seien legitime Punkte, sagt die zuständige Ministerin Verena Schäffer von den Grünen. Sie sollen mithilfe von Richtlinien geklärt werden, was wiederum den Bereich des CDU-geführten Schulministeriums betrifft. Fest stehe, dass sich kein Landesbeamter oder Angestellter Sorgen machen müsse, persönlich wegen Diskriminierung verklagt zu werden.
Denn wenn Personen sagen, dass sie diskriminiert wurden, dann ist das erste Ziel des Gesetzes, dass eine Diskriminierung abgestellt wird. Und nur wenn das nicht passiert, ist eine Klage überhaupt zulässig.
Eine Klage würde sich dann allerdings nicht gegen die beschuldigte Lehrkraft direkt richten, sondern gegen die Institution, also die Schule bzw. das Bildungsministerium. Auch Jonas Bechtel begrüßt die Pläne zum Schutz vor Diskriminierung. Der 19-Jährige ist frisch gewählter Landesvorsitzender der SchülerInnenvertretung in NRW und sagt, Diskriminierung sei zwar kein alltägliches Problem in der Schule, aber sie komme vor.
Wir sind ganz klar der Meinung, dass die Lehrer gegenüber den Schülern in der Machtposition stehen und die Schüler haben damit eben jetzt bekämen damit jetzt eine Möglichkeit, da eben besser und stärker gegen vorzugehen, ohne das Problem zu haben, dass sie in der Beweispflicht stehen und erstmal sehr viel nachweisen müssen, sondern eben deutlich leichter durch eine zentrale Sammelstelle eben dagegen vorgehen könnten.
Bechtel kritisiert andererseits, wie auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, den erhöhten Dokumentationsaufwand und eine Beweislastumkehr. Müssen Lehrkräfte oder Polizistinnen und Polizisten gegen die Vorwürfe erhoben werden, künftig also beweisen, dass diese nicht zutreffen?
Nein, es reicht nicht der einfache Vorwurf, es reicht auch keine Behauptung.
Stellt NRW-Gleichstellungsministerin Schäffer klar und verweist auf eine Formulierung im NRW-Gesetz, die sich am bundesweiten allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz orientiere.
Also man muss schon sehr konkret machen können, warum man der Meinung ist, dass man diskriminiert worden ist. Es handelt sich um eine Erleichterung der Beweislast, weil das Gesetz Betroffene unterstützen soll.
Viele bezweifeln jedoch die Notwendigkeit des geplanten Landesgesetzes und verweisen auf Berlin, wo es das Gesetz seit 6 Jahren gibt und die Zahl der Klagen kaum zweistellig ist. Vor allem Gewerkschaften, die Polizistinnen und Polizisten vertreten, haben große Bedenken. Ministerin Schäffer ist sich dennoch sicher, dass das NRW-Gesetz Vorteile für alle bringt. Es soll noch vor der Sommerpause vom Landtag in Düsseldorf beschlossen werden.
Und wir bleiben thematisch noch in Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt in Düsseldorf. Mehr als 8000 Japanerinnen und Japaner leben in der Landeshauptstadt und zahlreiche japanische Unternehmen haben dort einen Firmensitz. Damit ist Düsseldorf die drittgrößte Community von Japanerinnen und Japanern in Europa. Häufig bleiben die Familien allerdings nur für ein paar Jahre wegen der Arbeit in Deutschland, bevor es wieder zurück nach Japan geht. An der japanischen Schule in Düsseldorf wird deswegen auch nach japanischem Lehrplan unterrichtet. Wie das aussieht, hat sich Remda Hahn angeschaut.
Es regnet. Schulleiter Makoto Abe steht in neongelber Weste am Schultor und begrüßt jedes einzelne Kind. An deutschen Schulen sieht man so etwas selten. Im Unterricht lernen die Kinder aber wie an jeder anderen Schule erst einmal lesen, schreiben, rechnen. Im Deutschunterricht der ersten Klasse werden Lieder gesungen. Es gibt aber auch ein besonderes Fach, erzählt Makoto Abe. Wir haben hier das Fach Ethik, Moral. Das wird von der ersten Klasse an vermittelt, ja, wie Menschen miteinander leben sollen. Das führt natürlich dann auch dazu, dass es weniger Konflikte gibt. Das wird altersadäquat entwickelt, bis es dann auch so ins gesellschaftskritisch, soziologisch oder philosophische geht, in den höheren Klassen. Fälle von Gewalt unter Schülern und Schülerinnen gibt es fast gar nicht. Also ganz, ganz, ganz wenig. Und das hängt natürlich, denke ich, auch mit diesem Fach zusammen. Der Schulleiter ist sich sicher, dass das auch damit zu tun hat, dass die Lehrkräfte hier ein sehr enges Verhältnis zu den Kindern haben. Außerdem sind Schulpsychologen an japanischen Schulen selbstverständlich. Da mentale Gesundheit in Japan ein großes Problem ist, wird hier genau hingeschaut. Es gibt Einzelgespräche mit den Schülern zu ihrem Befinden. Regelmäßig führt die Schule Umfragen zur Stimmung in allen Klassenstufen durch. Mitarbeiter Alf Simanowski führt durch die Schule. Das Gelände besteht aus den beiden Gebäuden der Grund- und Mittelstufe, dem Schulhof und einem riesigen Sportplatz. In der Schulbibliothek stehen japanische Kinderbuchklassiker neben dem Räuber Hotzenplotz in japanischer Übersetzung. Simanowski dolmetscht, wo es nötig ist. Seine Stelle gibt es an einer deutschen Regelschule nicht.
Salopp gesprochen könnte man sagen, ich bin eine Art Außenminister. Das heißt, ich bin eigentlich für alles zuständig, was mit Kontakten unserer Schule mit dem nicht japanischsprachlichen Umfeld zu tun hat.
Vorbei am Hauswirtschaftsraum, wo gerade Frühstückseier gekocht werden, geht es zur Klasse 2a. Auf dem Stundenplan steht Japanisch. Die Kinder üben, wie man Satzanfänge abwechslungsreich gestaltet. In der 2a hat jedes Kind seinen eigenen kleinen Tisch. An den Wänden hängen Steckbriefe und bunte, selbstgemalte Bilder. Vor dem Fenster wehen anlässlich des japanischen Kindertags am 5. Mai bunte Fahnen in Fischform. Die Kinder sollen sich hier heimisch fühlen. Aber auch deutsche Kultur ist Teil des Schulalltags. Für Feiertage gilt das deutsche System. Jedes Jahr nimmt die Schule am Düsseldorfer Karnevalsumzug teil und für den Martinszug im November werden Laternen gebastelt. Zu Anfang und Ende der Stunde stehen die Kinder auf. Die Klasse 2a bedankt sich bei ihrer Lehrerin. Auf dem Weg nach draußen präsentiert Alf Simanowski noch die Sasomata, eine Art verbogene Mistgabel mit abgerundeten Spitzen. Dieses Gerät ist traditionell Pflicht an japanischen Schulen zur Abwehr von Eindringlingen. Die Spinnenweben an der Gabel zeigen, dass sie in Düsseldorf nie ernsthaft gebraucht wurde.
Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Tobias Schlemper und bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss!